dann bitte Ihre Fragen.
Also, danke, ich bin, glaube ich, mit allem, fast allem sehr einverstanden. Außerdem ist das Verhältnis zwischen Hirn und ich nicht hundertprozentig klar geworden. Also, das ist eher eine ganz vielleicht dumme oder naive Frage, aber wenn du sagst, okay, du sagst richtig, das Hirn ist kein Leitphänomen und wenn ich richtig verstanden habe, korreliert es als ist die Repräsentation des Ichs. Mhm. Und wie interpretierst du dann Hirnvorgänge, die nicht als direkt als Repräsentationen von ichlichen Vorgängen verstanden werden können, aber von Hirnforschern dann durchaus innerhalb des Hirnbereichs als kausal verursachend von Hirnvorgängen, die dann als Repräsentation von ichlichen Vorgängen interpretiert werden können, verstanden werden auf der objektiven Ebene. Also das Hirn entspricht ja nicht, Hirnvorgänge sind nicht im Ganzen Korrelate von ichlichen Verhaltensweisen, sondern sehr viel mehr, dass dann eben teilweise auch als Inhalt des der Erscheinungs-, der objektiven Erscheinungswelt, wie du es darstellst, als kausal verursachend für Hirnvorgänge, die dann sowohl quasi als äußere Erscheinungsformen eigentlich nichtliche Vorgänge interpretiert werden können. So, ja.
Also es gibt sozusagen Vorgänge im Gehirn, die ich jetzt nicht irgendwie als meine Tätigkeiten erlebe. Ja, so. Würde ich akzeptieren, würde ich sagen, nicht alles, was das Ich so tut, tritt ins Bewusstsein. Also ich würde das Ich auch sozusagen nicht als irgendwie im engeren Sinne als ein vernünftiges Subjekt. Also natürlich ist es auch ein vernünftiges Subjekt, aber es ist halt viel mehr. Also auch sozusagen der ganze Bereich des Unbewussten würde ich da ansiedeln. Also sozusagen, es betritt nur ein Teil dessen ins Bewusstsein, was das Ich so anstellt, ja. Und das ist möglicherweise vielleicht nur ein kleiner Teil. Ja? Und ein Teil äußert sich ja auch dann somatisch oder so, ja.
Aber schon, dann ist das Ich mehr als einfach Bewusstseinssubjekt, sondern auch Subjekt von eigentlich Nichtbewussten.
Es ist auch Bewusstseinssubjekt, aber da geht seine Rolle dann nicht auf. Genau.
Sophie? Ja, danke für den Vortrag. Ich bin eigentlich auch mit allem einverstanden, nur eine Sache verwundert mich, deswegen möchte ich nochmal nachfragen, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Mir schien, das ist schon alles ganz stark auch im Sinne Husserls, was du referiert hast, präsentiert hast. Nur die Sache mit den transphänomenalen Ursachen, wie die dann die kantische Idee des Ding in sich reinbringt, hat mich im Sinne Husserls etwas irritiert, weil ich es dann verstehe, wenn du davon sprichst, dass wenn du vom anderen sprichst, aber wenn du vom Phänomen, vom Gegenstand sprichst, dann klingt es so, als käme ja wieder die Geschichte mit, es gibt ein Ding hinter dem Ding, das das Ding verursacht. Ich meine, so trivial ist es bekannt natürlich nicht, weil das X auch kein Ding mehr ist. Aber ich frage mich, wie das mit Husserl zusammengeht, wenn sozusagen das Phänomen sich als der Gegenstand selbst zeigt, ob du dir dann nicht nochmal sozusagen eine ungewollte Hinterwelt aufmachst, wenn du von transphänomenalen Ursachen sprichst und ob du nicht auch gerade, weil du von Ursachen sprichst, wieder so eine Kausalvorstellung mit reinnimmst, die du ja eigentlich sehr schön ausgehebelt hast, indem du sagst, es ist der Ort, das Bewusstsein ist der Ort des Erscheinens von Welt. Das wäre meine Nachfrage. Vielleicht habe ich was missverstanden.
Also da bin ich dann tatsächlich eher auf der kantischen Seite und würde sagen, wir müssen natürlich schon echte Kausalität annehmen, aber das ist eben tatsächlich immer eine metaphysische Kausalität. Bei Kant ist das ja immer der Gedanke, dass die Erscheinungen selbst verursacht sind, tatsächlich von einem X, das wir nicht kennen, und dass sozusagen da die wahre Kausalität ist. Auch die Kausalität der Freiheit ist ja so angesiedelt, also sozusagen vertikal und nicht horizontal im Erscheinungsbereich. Und man kann das natürlich erstmal als eine metaphysische Spekulation abtun, aber ich da glaube, wenn man gerade den anderen mit einbezieht oder auch sich selbst, also wenn man gerade das eigene Verhältnis von Leib und Körper mit einbezieht, dann glaube ich, kommt man da nicht drum herum, weil sonst würde sich ja der andere in seiner Phänomenalität erschöpfen und sozusagen, dann, das wäre sozusagen eigentlich ein Solipsismus, ja. Der andere wäre gar kein echter andere, sondern ist halt mein Bewusstseinsinhalt und so weiter. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es andere gibt, das ist natürlich eine Voraussetzung, die dabei im Spiel ist. Also wenn man sagt, der Solipsismus ist nicht wahr, Wie kann ich dann den anderen denken, wenn er doch für mich immer nur als Tatsache des Bewusstseins gegeben ist?
Und ich ganz kurz ad hoc machen, für den anderen ist mir das klar.
Ja.
Nur für Gegenstände, die werden dann, also ich frage mich, ob du die phänomenologische, die Möglichkeit, dass du sagst, aus dem Phänomen selbst erkenne ich, kann ich sagen, was ist der Evidenz, ob du das dir nicht nimmst, weil die Welt bei dir dann zu bloß wird. Also ob du nicht genau den Unterschied zwischen Sein und Erscheinung aufmachst, den eigentlich die Phänomenologie für als eine Differenz innerhalb des Erscheinens.
Ja, aber man kann natürlich Husserl auch so lesen, dass er natürlich auch nicht behauptet, dass das Wahrnehmungsding etwas ist, was unabhängig vom Bewusstsein existiert, sondern das zeigt sich ja immer nur in diesen Abschattungen und Erscheinungsreihen. Und sagen wir mal, das Ding selbst ist ja immer eine Idee im kantischen Sinn, sagt ja Husserl selbst. Also sozusagen etwas, was nur im unendlichen Erfahrungsverlauf eigentlich eingeholt werden kann und damit eigentlich nie. Und wenn man sagt, das Ding ist eine Idee, dann ist es eben eine Idee und eigentlich kein Ding mehr. Ja? Und und für mich, also ich würde also natürlich gegen Husserl sagen, man braucht den Gedanken eines Ding an sich, das aber tatsächlich bewusstseinstranszendent ist im strengen Sinn und als die Ursache der Phänomene anzusehen ist.
Herr Stenger.
Ja, die Darstellung fand ich auch sehr überzeugend. Ich frage mich sozusagen nur, man könnte ja sagen, wenn man das aufgreift, also nicht nur Phänomene aus der phänomenologischen Tradition, wenn man sagt, das ganze Gehirn-Geist-Problem ist eigentlich jetzt mit dem Vortrag, mit der Einsicht in die Sache eigentlich erledigt. Eigentlich müsste jeder, der ein bisschen die Sachen sozusagen auf den Grund geht, müsste sagen, das ist alles entweder eine schlechte Metaphysik, was die treiben, oder ein Objektivismus, oder natürlich Logismus, wie auch immer. Gleichwohl ist es ja eine starke Tradition, starker Diskurs, der auch von phänomenologischen, sag ich mal, Kritiken und Einsprüchen sich nicht wirklich bedrängen lässt. Mhm. Meine Frage ist, ob deine Darstellung, ob die sozusagen nicht zu stark gewissermaßen eine Gegenposition, als Gegenposition sich versteht. Ich denke daran zum Beispiel, das ist mir also auch eine Anfrage oder eine Hinweis, aber wahrscheinlich kennst du das auch, es gibt gerade innerhalb der Phänomenologie, gerade auch auf Husserl aufbauen, finde ich sehr sinnvolle Arbeiten und Überlegungen, wie das, nicht Übernahme von diesen Diskursen, sondern wie beispielsweise ganz physiologische Komponenten, also das, was in der Neurowissenschaft, Neurophysiologie thematisiert wird, phänomenologisch fruchtbar gemacht werden kann. Also ich denke zum Beispiel an die ganze Harvey oder so, oder Nathalie Dubois und so weiter. Das sind alles Konstellationen, die nicht diese Dichotomie aufmachen müssen, die dann oft auch nicht mehr vermittelbar ist. Also es wäre so ein, ist es ja eine Frage jetzt, sondern mehr ein Hinweis auch, dass diese Sachen durchaus nicht einfach ad acta gelegt werden können, als rein kausal, nichts und so weiter Zusammenhänge und sozusagen nicht in die phänomenologische Innenperspektive gelangen, sondern das ist schon eine Möglichkeit. Der zweite Gesichtspunkt, der schließt ein bisschen an die Vorfragen auch an, scheint auch durch eine bestimmte sozusagen kantianische, nicht Wendung, aber ein bestimmtes Kant-Bild, das immer wieder dahinter auftaucht. Und es scheint mir auch in dem Kontext ein bisschen, was du sagst, mit dem Verhältnis von Körper und Geist, als phänomenologisch herangeht, das Anschauen, die Anschaulichkeit machst du ganz stark. Gut. Aber dadurch, die Frage ist, ob das eben durch die Leiblichkeit selbst, was du auch dann beschreibst, diese Leib, so die Welthaftigkeit, sage ich mal im weitesten Sinn, der Leiblichkeit, ob das dann anschaulich insgesamt so greifbar bleibt oder das nur ein Aspekt ist. Zumal Anschaulichkeit auch im kantischen Sinn dann immer auch die Differenz zwischen Ding an sich und Erscheinungswelt gewissermaßen implizit mitgesprochen hat. Also bei der Konstellation erscheint, was du dann aufgeführt hast, der Leib als Medium der Welt. Das klingt ja schon sozusagen auch in diese Richtung von Merleau-Ponty. Also wo er dann auch sagt, Leib das zur Welt sein, ist etwas anders nochmal, als man jetzt in dem Kontext, wenn man von Husserl wieder zurück zu Kant ginge, vielleicht eine Möglichkeit hat, die Leibstruktur und da die Verbindung Leiblichkeit-Welt als Verbindung zu der Ich, wenn ich dann wieder aufs Ich gehe, ist die Frage, woher dieses? Wenn gerade die Konstellation von Leib zur Welt sein eigentlich das Bringen ist.
Sein sollte. Bitte kurz, wir haben noch so viele Minuten und zwei
Also vielleicht zum Ersten, wenn ich mich genau richtig verstanden habe, also das ist natürlich jetzt, natürlich mache ich die eine Position jetzt sehr stark. Ich habe andere Publikationen, wo ich das sozusagen vom Naturalismus her aufziehe und zeige, dass der eigentlich genau zu ähnlichen Konsequenzen kommt am Schluss. Also gerade über Gerhard Roth kann man das wunderbar machen, der ja dann zum Ergebnis kommt, alles ist ein Konstrukt des Gehirns, auch das Gehirn selbst, also das empirische Gehirn und dann eben dieses intelligible Gehirn annimmt, was sozusagen nichts anderes als ein kantisches Ding an sich ist. Und er macht dann den Fehler, dann sozusagen die Ergebnisse, die er am empirischen Gehirn gewonnen hat, dann auf das intelligible Gehirn zu übertragen. So. Und dann kann man eben sagen, ja, wenn das intelligible Gehirn gar nicht erfahrbar ist, dann kann man dafür alles Mögliche einsetzen. Dann kann man auch den lieben Gott da einsetzen oder ja, eben mal das Ich oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, dass das eine fruchtbare Strategie ist, die Gegenposition mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Also zu zeigen, dass die genau zum selben kommt, nur mit Voraussetzungen, die ihm selbst nicht eingeholt werden. So. Beim Leib, also ich glaube, der Unterschied zwischen meinem Leibverständnis und dem Leibverständnis von Merleau-Ponty besteht darin, dass der Leib für mich nicht etwas zur Welt ist, sondern Medium der Welt. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Weil bei Merleau-Ponty klingt es immer noch so, als gäbe es sozusagen die Welt und der Leib ist sozusagen die Offenheit des Subjekts für diese Welt. Während bei mir das eher so ein konditionales Verhältnis ist, also eher im Sinne Husserls, dass sozusagen die kinästhetischen Vollzüge eben korreliert sind mit bestimmten Welterscheinungen so und dass da eben strenge Gesetzlichkeiten bestehen, also auch beim Ding, ja, also drehe ich die Augen nach rechts, dann passiert was mit der Welt so und dass man das aber nicht trennen kann, also man kann das eigentlich vom anderen loslösen. Und das mache ich eben auch mit dem Husserlschen Gedanken stark, dass natürlich die Dinge als Erscheinungsreihen gegeben sind. Ja, und dass die aber, und von dem würde ja niemand sagen, dass es die unabhängig vom Wahrnehmen geben kann. Weil es würde bedeuten, dass die Dinge sich verunendlichen. Ne? Ja.
Herr Mikovic?
Ich habe eine Frage zu dem Verständnis von Ursache. Kann man das nicht auch noch differenzieren? Also wenn man die aristotelische Unterscheidung einführt. Mir scheint das so, als ob du jetzt alleine die Bewusstseinsebene als kausalen Grund genommen hast. Aber könnte man nicht konstitutiv, also sowohl Bewusstsein als auch Körper, also ganz physiologisch, als für Ursachen beschreiben? Also mir scheint es tatsächlich auch problematisch, wenn man bedenkt, was passiert, wenn man das Bewusstsein ausschaltet, also mein Gehirn vernichtet. Wenn man den Vorgang dann auch noch innerbewusstlich beschreiben möchte, also als phänomenal gegeben, dann erscheint mir das praktisch zu phänomenologisch.
Das gibt's ja gar nicht, aber.
Aber wenn man jetzt beispielsweise von einer Causa Finalis und einer Causa Materialis ausgehen würde, könnte man nicht damit die Verursachungsverhältnisse noch differenzieren?
Also, ich würde ja nicht sagen, dass das Bewusstsein irgendeine kausale Funktion hat an sich. Das ist sozusagen die Präsenzsphäre, in dem etwas erscheint und das, was da erscheint, kann für mich zum Motiv werden. Also Husserl spricht ja immer von der Reizung des Ich. Ja? Also bevor ich mich den Dingen, den bewussten, also irgendwie erlebnismäßig gegebenen Dingen zuwenden, reizen sie mich immer schon. Insofern haben sie eine kausale Rolle in der ganzen Geschichte. Aber sie sind eben, da würde ich eben sagen, Gelegenheitsursachen. Also ohne Ich gibt es auch keinen Aufmerksamkeitswechsel. Und der Körper als solcher ist eben nur als Tatsache des Bewusstseins wieder ein Motivationsfaktor. Also in dem Sinne, dass ich irgendwie eine Verletzung habe und mich das dann zum Handeln irgendwie antreibt. Aber an sich hat er auch keine, also darüber hinausgehend hat er keine Kausalität. Also das ist eben eine reine Repräsentanz des Leibes. Und insofern selbst, also es gibt keine empirisch-physiologische Kausalität mehr. Sondern das ist eben alles selbst verursacht, aber eben metaphysisch verursacht.
Ein schönes Schlusswort. die Zeit ist um. Ich würde Sie bitten, alle weiteren Anfragen jetzt in der Pause zu stellen. Wir machen eine halbe Stunde Pause und um Punkt 11 geht es weiter mit Herrn Salicek. Danke nochmals für den Vortrag.